Salzburger Nachtstudio.
Das Ende vom Ende der Geschichte. 30 Jahre nach Francis Fukuyamas Vision. Eine Sendung von Johannes Gehlich.
Guten Abend, wir begrüßen Sie zurzeit im Bild.
Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Russland greift die Ukraine an.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in
der 24. Februar 2022 markiert einen beispiellosen Einschnitt in der europäischen Zeitgeschichte. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kehrte der Krieg nach Europa zurück. Viele Experten und Expertinnen erinnerten sich dabei auch an Francis Fukuyamas Vision vom Siegeszug der liberalen Demokratie und dem vermeintlichen Ende der Geschichte aus dem Jahr 1992. Der amerikanische Politikwissenschaftler Fukuyama hatte in seinem viel diskutierten Buch »The End of History and the Last Man« vor 30 Jahren den Sieg der Demokratie über Faschismus und Kommunismus gefeiert und damit das Ende der Geschichte als Auseinandersetzung zwischen den Ideologien prophezeit.
Was wir möglicherweise erleben, ist nicht nur das Ende des Kalten Krieges oder das Ende einer bestimmten Periode der Nachkriegsgeschichte, sondern das Ende der Geschichte als solcher. Das heißt, der Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit und die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als letzte Form der menschlichen Regierung.
Das ist ein triumphales Gebrüll, muss man sagen. Und das ist eine wahnsinnig militaristische Sprache. Er bezieht sich ja auch auf das Ende des Kalten Krieges, nicht? Und dieses Ende, dem begegnet er dann wirklich mit einer sehr militaristischen Sprache. Er spricht ja vom Triumph des Westens und von einer völligen Erschöpfung vom Alternativen zum westlichen Liberalismus. Also da gibt's Triumphgeschrei, Siegesgeschrei. Deshalb glaube ich auch, es ist ein Zeitdokument.
Die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer sieht den Text von Francis Fukuyama wie viele andere politische Beobachter heute kritisch. Ungeachtet der Kritik bescheinigen viele Experten und Expertinnen dem 1992 erschienenen Buch die Qualität eines wichtigen Zeitdokuments, das mit der vorhandenen historischen Distanz eine aufschlussreiche Diskussionsgrundlage und einen Einblick in den damaligen Zeitgeist biete. Fukuyamas Buch »The End of History« ist von einem aus heutiger Sicht kaum vorstellbaren Zukunftsoptimismus getragen. Der amerikanische Politikwissenschaftler sah nach Jahren und Jahrzehnten des geschichtsphilosophischen Pessimismus, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg und unter dem Eindruck des Kalten Krieges ausgebreitet habe, durchaus Anlass für Optimismus.
Der Pessimismus der Gegenwart in Bezug auf die Möglichkeit des Fortschritts in der Geschichte wurde aus zwei verschiedenen, aber gleichzeitigen Krisen geboren, der Krise der Politik des 20. Jahrhunderts und der intellektuellen Krise des westlichen Rationalismus. Erstere tötete Millionen von Menschen und zwang Hunderte von Millionen unter neuen und brutaleren Formen der Sklaverei zu leben. Letztere hinterließ die liberale Demokratie ohne die intellektuellen Ressourcen, mit denen sie sich verteidigen konnte. Und doch weisen die Ereignisse in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, trotz aller berechtigten Gründe für den Pessimismus, die uns unsere Erfahrung in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts geliefert hat, in eine ganz andere und unerwartete Richtung. Am Beginn der 1990er Jahre hat die Welt als Ganzes keine neuen politischen Katastrophen erlebt, sondern ist in gewisser Weise besser geworden.
Der Historiker Philipp Theer, Professor am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien, sieht den euphorischen Grundton in Fukuyamas Buch nicht zuletzt auch von einem wirtschaftspolitischen Optimismus getragen.
Das hat seine These sogar eigentlich attraktiv gemacht, dass also er eigentlich sagt, jetzt kommt das neue Zeitalter. Und in den 90er Jahren hat man das ja auch eine Weile so empfunden. Also man sprach ja auch mal von den Golden 90s, ja, hohes Wirtschaftswachstum, mehr Arbeitsplätze, Reduktion der Staatsschulden. Also das war in den USA tatsächlich relativ gute Jahre, beziehungsweise ein gutes Jahrzehnt nach der Rezession von 91, 92. Und da ist auch eine gewisse Euphorie dabei für die Zukunft.
Wiewohl für den Politikwissenschaftler Fukuyama der Siegeszug der liberalen Demokratie eng mit der Alternativlosigkeit der Marktwirtschaft verbunden war, gründete sich sein Geschichtsoptimismus vor allem auf den weltweiten Niedergang diktatorischer und totalitärer Regime, der sich zu Beginn der 1990er Jahre durchaus feststellen ließ.
Autoritäre Diktaturen aller Art, sowohl im politischen Spektrum der Rechten als auch der Linken, sind zusammengebrochen. In einigen Fällen hat der Zusammenbruch zur Gründung florierender und stabiler liberaler Demokratien geführt. Aber egal, ob am Ende eine erfolgreiche Demokratie entstanden ist, Autoritäre aller Couleur haben praktisch überall auf der Welt eine schwere Krise erlebt.
In den 80er Jahren, als doch letztlich eine Militärdiktatur nach der anderen in Lateinamerika, davor ja schon in den 70ern in Griechenland und in Spanien, gefallen ist und es eben ein Zeitalter der Demokratie war. Darüber hat er dann Huntington sein Buch geschrieben, The Third Wave of Democracy. Also insofern war das der damalige Trend, der sich leider seit der globalen Finanzkrise, also 2009, umgedreht hat. Also jetzt in den letzten 10 Jahren sind es eben gegenläufige Tendenzen. Aber da würde ich sagen, da lag Fukuyama jetzt nicht so ganz falsch. Es ist dann nur auch wieder die Frage, führt das nicht vielleicht zu einer gewissen Selbstüberschätzung?
Der ukrainische Autor Anton Chekhovtsov forscht über die Beziehungen des Kremls zu rechtsextremen Parteien im Westen und über illiberale Tendenzen in Europa. Sein besonderes Interesse gilt den neuen Rechten in Russland und deren Verbindungen nach Westeuropa. Laut Anton Chekhovtsov beharren sogar autoritäre Regime wie jene in Russland oder China in ihrer Selbsteinschätzung darauf, Demokratien zu sein. Der ukrainische Autor sieht darin einen Beleg für Fukuyamas These vom Siegeszug der Demokratie, auch wenn das Wort Demokratie hier nur ein propagandistisches Schlagwort sei.
I know that the thesis of Francis Fukuyama about the end of history.
Ich weiß, dass die These von Francis Fukuyama, die liberale Demokratie hätte im Krieg zwischen den Ideologien gewonnen, kritisiert wurde. Aber ich glaube, dass er recht hatte, in dem Sinne, dass sich wohl keine Ideologie mit Ausnahme des Islamismus in der Welt einen so großen Respekt erworben hat wie die Demokratie. Selbst wenn wir uns autoritäre Regime in China oder Russland ansehen, versuchen sie zumindest, die Demokratie nachzuahmen. Sie sagen nicht offen, dass sie ein autoritäres Regime aufbauen oder ihre autoritären Regime beibehalten wollen. Nein, sie sagen, dass sie Demokratien sind. Und das beweist meiner Meinung nach, dass Fukuyama größtenteils recht hatte.
And this, in my opinion, proves that Fukuyama was mostly right.
Doch was sind die Hauptthesen in Fukuyamas Buch, die auch heute noch so viele Kritiker auf den Plan rufen? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler bezog sich in seinem Buch philosophiegeschichtlich auf den deutschen Philosophen Hegel, der in der Französischen Revolution und in der Figur Napoleons das Telos, das Endziel der Geschichte, verwirklicht sah. Fukuyama übernahm diesen Gedanken einer linearen Universalgeschichte, die auf ein Endziel hinauslaufe, und sah im Zusammenbruch des Kommunismus das Ende der Geschichte gekommen. Das Ende der Geschichte heiße jedoch nicht, dass es keine großen Ereignisse oder Kämpfe mehr gäbe, aber dass es keinen wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung grundlegender Prinzipien und Institutionen mehr geben würde, da alle wirklich großen Fragen geklärt und die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft das Endziel der Geschichte seien. Grund für die Annahme einer Universalgeschichte der Menschheit waren für Fukuyama die Errungenschaften der Naturwissenschaften, die für militärische und wirtschaftliche Interessen essentiell seien. Eine weitere wichtige These in Fukuyamas Buch bestand darin, dass sich im politischen System der Demokratie Anerkennung besser erzielen lasse als in totalitären Staaten, wo Anerkennung vor allem über Machtausübung, Unterdrückung und kriegerische Auseinandersetzung funktioniere. Liberale Demokratien würden hingegen jene Anerkennung als Grundbedürfnis des Menschen gewährleisten, indem der Mensch für seine Arbeit oder seinen Beitrag für die Gesellschaft sowohl materielle wie ideelle Anerkennung erhalten kann. Das würde sich auch auf die Beziehungen zwischen demokratischen Staaten auswirken.
Was Menschen wirklich befriedigt, ist nicht so sehr materieller Wohlstand, sondern die Anerkennung ihres Status und ihrer Würde. Mit der amerikanischen und der französischen Revolution behauptete Hegel, dass die Geschichte zu Ende gehe, weil die Sehnsucht, die den historischen Prozess vorangetrieben habe, der Kampf um Anerkennung, nun in einer Gesellschaft befriedigt sei, die von universeller und gegenseitiger Anerkennung geprägt ist. Wenn der Krieg grundsätzlich vom Wunsch nach Anerkennung getrieben wird, liegt es nahe, dass die liberale Revolution, die das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft aufhebt, indem sie ehemalige Sklaven zu ihren eigenen Herren macht, eine ähnliche Wirkung auf das Verhältnis zwischen den Staaten haben wird. Die liberale Demokratie ersetzt den irrationalen Wunsch, größer als die anderen eingeschätzt zu werden, durch einen rationalen Wunsch, als gleichberechtigt anerkannt zu werden.
Einer der wichtigsten Kritiker der ersten Stunde war der US-amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington, der 1996 das Buch »The Clash of Civilizations – Kampf der Kulturen« veröffentlichte. Huntington wendete sich in seinem Buch gegen die Vorstellung einer universellen Weltkultur und vertrat die These, dass die Weltpolitik nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes multipolar und multikulturell geworden sei. Nicht mehr Ideologien, sondern Kulturen würden künftighin die Weltordnung bestimmen. Im Gegensatz zu Fukuyama ging er davon aus, die Macht des Westens werde verblassen und nicht-westliche Kulturen würden im Rahmen einer Indigenisierung wieder aufleben, die Kontrolle über andere Machtressourcen werde zunehmend auf die Kernstaaten nicht-westlicher Kulturkreise übergehen. Ein weiterer wichtiger Kritiker der Thesen Fukuyamas war der französische Philosoph Jacques Derrida, der argumentierte, Fukuyama verkläre den Kapitalismus zu einer quasi-religiösen Heilslehre christlicher Prägung. Die Geschichte verlaufe nicht linear, sondern chaotisch und die liberale Demokratie sei kein stabiler Endzustand. Darüber hinaus schaffe der Kapitalismus überall auf der Welt Leid und die westliche Welt habe kein wirkliches Interesse an der Demokratisierung rohstoffreicher Länder der Dritten Welt. Auch der Politikwissenschaftler und Universitätsprofessor für internationale Politik an der Universität Wien, Ulrich Brandt, kritisiert die universalistische, lineare Geschichtsphilosophie mit einem Endziel der Geschichte, die Fukuyama von Hegel abgeleitet habe.
Ich habe 1989 mein Politikwissenschaftsstudium in Frankfurt am Main begonnen, also im sozusagen Semester des Mauerfalls, der großen Veränderung der Weltordnung. Und natürlich war dann der Artikel in The National Interest von Fukuyama im Sommer 89 und dann das Buch von 92 irgendwie präsent. Es war als Aufsatz präsent, als Buch, aber auch als Diskussion. Und seine doppelte These ist ja, er ist Hegelianer und auch Hegel hat ja 200 Jahre vorher gesagt, jetzt kommen wir an den Endpunkt der Geschichte, ich bin sozusagen der größte Denker, dass jetzt die bürgerliche Gesellschaft sich so einrichtet, dass es keine Widersprüche mehr gibt, dass wir irgendwie über den Staat ja vor allem eine Rationalität haben, die die Widersprüche weitgehend gelöst hat. Und das Argument von Fukuyama ist, dass eben mit der liberalen Demokratie, die gewonnen hat, die westliche Demokratie nach dem Zerfall der Sowjetunion oder erstmal dem Fall der Mauer und auch die Marktwirtschaft, der Kapitalismus gewonnen haben, weil sie sich als überlegen dargestellt haben.
Eines der Hauptargumente der Kritiker Fukuyamas betrifft dessen vermeintliche Verknüpfung der liberalen Demokratie mit der universalen Etablierung des kapitalistischen neoliberalen Modells der Marktwirtschaft. In Fukuyamas Anschauung sind zwar Demokratie, Gleichheit und Marktwirtschaft untrennbar miteinander verknüpft, in dem Buch »The End of History and the Last Man« findet sich jedoch keine Forderung nach einer entfesselten Marktwirtschaft, sondern vielmehr nach einem kapitalistischen Wohlfahrtsstaat europäischer Prägung.
Die Dynamik kapitalistischer Ökonomien neigt dazu, viele konventionelle und kulturelle Hindernisse von Gleichheit durch ihre ständig neue Nachfrage nach Arbeitskräften niederzureißen. Kapitalistische Gesellschaften sind in ihren sozialen Auswirkungen weitaus egalitärer als die Agrargesellschaften, die sie ersetzt haben. Alle modernen Demokratien regulieren die Ökonomie, verteilen das Einkommen von den Reichen zu den Armen um und haben ein gewisses Maß an Verantwortung für die soziale Wohlfahrt.
Für viele Kritiker und Kritikerinnen waren und sind Fukuyamas Thesen dennoch Ausdruck einer neokonservativen und neoliberalen Politik, wie sie Ronald Reagan und später George H.W. Bush verkörperten. Auch der Umstand, dass Francis Fukuyama während der Regierung von Ronald Reagan zeitweilig im Strategieplanungsstab des US-Außenministeriums und später unter Außenminister James Baker als stellvertretender Direktor für Strategieplanung tätig war, rief viele Kritiker auf den Plan. Seine politikwissenschaftlichen Thesen wurden denn auch als ideologische Speerspitze jener neokonservativen, wirtschaftsliberalen Politik interpretiert, obwohl Fukuyamas Buch »The End of History« keinen wirtschaftspolitischen, sondern einen geschichtsphilosophischen Ansatz verfolgt. Für den Politikwissenschaftler Ulrich Brandt waren Fukuyamas Thesen dennoch Ausdruck eines Zeitgeistes, der vom wirtschaftspolitischen Neoliberalismus geprägt war.
Das Ende der Geschichte bedeutet Alternativlosigkeit. Also das, was jetzt die liberale Demokratie und der aus heutiger Sicht sich globalisierende neoliberale Kapitalismus ist, dazu gibt es keine Alternative. Und der würde auch argumentieren, als eben jemand, der eng mit Reagan und dann Bush gearbeitet hat, es ist ein bestimmter Kapitalismus, es ist ein neoliberaler Kapitalismus, es ist ein imperialer Kapitalismus, in der Sprache meiner Forschung eine imperiale Lebensweise, die ja ganz stark die Zentren, die kapitalistischen Zentren und die USA ins Zentrum setzt und die Welt hat sich sozusagen zu unterwerfen, hat sich anzupassen.
Für den Politikwissenschaftler Brandt sind die Thesen Fukuyamas denn auch weniger ein historischer Beleg für das angebrochene Ende der Geschichte, sondern für das Ende der Kritik am globalen Kapitalismus und seiner Alternativlosigkeit.
Das ist das Selbstbild der Eliten, der politischen, ökonomischen, intellektuellen Eliten von sich selber, die sich immer am Endpunkt sehen wollen. Wir machen es am besten. Kritik gibt es nicht, weil wir haben alles im Blick. Das neoliberale Programm, Rückbau des Staates, eben zur Not Kriege in der Welt, unter Reagan auch noch die Hochrüstung der 80er Jahre. Wir machen alles richtig. Und Fukuyama gibt einen Ausdruck. Ne? Das Ende der Geschichte heißt, dass, wenn man so will, das Bürgertum, die Eliten sind nun auf der Höhe der Zeit. Und Kritik gibt es nicht mehr.
Die ideologische These von der Alternativlosigkeit der Marktwirtschaft wurde in wirtschaftspolitischer Hinsicht von drei US-amerikanischen Institutionen verkörpert: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und das US-Finanzministerium. Die politische Stoßrichtung dieser Institutionen wurde von dem Wissenschaftler John Williamson 1989 als sogenannter Washington Consensus beschrieben. Die drei federführenden Institutionen in Washington einigten sich in dem Washington Consensus auf wirtschaftspolitische Maßnahmen in verschuldeten Entwicklungsländern. Ziel der Empfehlungen war es, Aspekte wie die Liberalisierung des Außenhandels und des Finanzsystems, die Reform staatlicher Interventionen oder die Anziehung ausländischen Kapitals in Entwicklungsländern zu erreichen. Kritiker des Washington-Konsenses sahen in dieser politischen Praxis Maßnahmen, die verschuldete Länder dazu zwangen, den Außenhandel zu öffnen, Zollgrenzen fallen zu lassen, private Investitionen zuzulassen, die staatliche Daseinsvorsorge zurückzuschrauben oder die Arbeitsgesetze zu liberalisieren. Fukuyamas Thesen entsprachen, so Philipp Thaer, in diesem Sinne ganz dem wirtschaftspolitischen Trend seiner Zeit. Auch der Historiker Thaer verweist darauf, dass die Begrifflichkeit des Konsenses den kritischen Dissens geradezu ausschloss.
Da gab es dann im Prinzip so eine Art 10-Punkte-Papier im Washington Consensus, also formuliert wie ein Dekalog mit den 10 Punkten und sozusagen die biblischen Gebote. Das ist also nicht ganz zufällig, so wollte man das schon verstanden wissen. Kritik ist dann schon wieder Dissens oder Abweichung, ja, Konsensus, was erzeugt es eigentlich? Ja, die Kritiker sind dann Dissenters, ja, also Abweichler eigentlich. Und was stand dort drin? Es war eine Art von reformpolitische Blaupause, makroökonomische Stabilisierung, also sprich ausgeglichene Staatsbudgets, also keine Schulden mehr, sondern möglichst eben eigentlich Austeritätspolitik, Liberalisierung, Deregulierung, führt dann auch direkt zur globalen Finanzkrise, Privatisierung, ganz groß angeschrieben, und Foreign Direct Investments, FDI, beziehungsweise ausländische Direktinvestitionen, also sprich eigentlich der globale Finanzkapitalismus.
Der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt arbeitet heute zu Fragen der kapitalistischen Globalisierung und internationalen Ressourcen- und Umweltpolitik mit dem Schwerpunkt auf Lateinamerika. Den Gleichschritt von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft, wie er von Fukuyama zu Beginn der 1990er Jahre beschwört wurde, sieht er weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eingelöst. Die Geschichte Chiles oder anderer lateinamerikanischer Länder seien laut Ulrich Brandt Beispiele dafür, dass für die amerikanische Außenpolitik wirtschaftspolitische Interessen immer Vorrang vor demokratischen Grundrechten gehabt hätten und auch noch haben.
Die Frage ist, wie weit gehen Auseinandersetzungen beispielsweise in Chile unter Allende ab 1970 zu sagen, wir stellen diesen Verfügungsanspruch in Frage. Oder in den letzten 15 Jahren in Ländern wie Bolivien, Ecuador, wo es ja Ansätze dazu gab. Wir wollen, dass mehr von dem geschöpften Mehrwert im Land bleibt und das geht nur mit eigenen Unternehmen. Dann kommt es zum Schwur und dann wird die liberale Demokratie in Frage gestellt. Dann werden eben vielleicht auch von den USA andere Kräfte gestärkt, die autoritärer sind, die vielleicht auch rechter sind, auch unter liberaler Demokratie, die aber eben dann wirtschaftsliberal und recht sind. Und wenn es nicht weitergeht, Stichwort eben Allende 73 in Chile, genug andere Länder in Lateinamerika, dann wird vielleicht geputscht. Ja? Und man weiß heute, dass da der CIA auch eine Rolle gespielt hat beim Pinochet-Putsch.
Der Politikwissenschaftler Brandt hat sich eingehend mit dem Aufstand des Ejército Zapatista de Liberación Nacional in Mexiko beschäftigt. Der Aufstand der Zapatistas im Bundesstaat Chiapas hatte am 1. Jänner 1994 begonnen, genau an dem Tag, als das nordamerikanische Freihandelsabkommen in Kraft getreten war.
Die Kritik war natürlich, 500 Jahre Ausbeutung von Indigenen, 500 Jahre Rassismus, wir haben genug. Ja, basta war ja ihr Leitspruch, es reicht. Aber es war natürlich ein symbolischer Tag, weil ja liberale Märkte, wenn sie nicht geschützt sind, wenn sie nicht auf Unterschiedlichkeit schauen, schauen sie auf Arbeitskräfte. Wenn die Arbeitskräfte Indigene sind, mit schlechten Arbeitsbedingungen, wenn die rassistisch ausgebeutet werden, dann ist es aus einer liberalen Perspektive, okay, die verkaufen ihre Arbeitskraft. Und wie die Arbeitsgesetze sind, ist sekundär. Also die haben sich dagegen gewehrt, gegen einen langen Prozess der Ausbeutung. Und das war ja auch so. Es gab dann große Verarmungsprozesse in Mexiko der 1990er Jahre, weil die niederkonkurriert wurden von US-amerikanischen Unternehmen, weil der Staat keine Industriepolitik machen mehr kann, keine Wirtschaftspolitik mehr machen kann. Und von daher ist es eine schlechte Erfahrung.
Für den Politikwissenschaftler Ulrich Brandt richtete sich der Aufstand der Zapatistas in Mexiko 5 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus gegen eine ausbeuterische Politik unter dem Deckmantel der liberalen Demokratie.
Das ist natürlich genau in dieser Zeit geschehen, also das Freihandelsabkommen und auch der Protest der Zapatistas, der indigenen Chiapas, als viele vom Ende der Geschichte sprachen. Und aus meiner Sicht sind die Zapatistas in Chiapas, die Indigenen, die Ersten, die ganz klar gesagt haben, nein, die Geschichte ist nicht zu Ende. Die Geschichte muss weitergehen, die Geschichte muss umkämpft bleiben, weil wir um unsere Rechte kämpfen gegen eine liberale Demokratie, die so tut, als wären alle gleich sind, aber sie ist hochrassistisch, sie ist hochausbeuterisch und gegen eine Marktwirtschaft, die sehr kapitalistisch ist und uns auch ausbeutet.
Die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Herausbildung der modernen liberalen Demokratie auch von Ausbeutung und Sklaverei begleitet gewesen ist.
Wenn wir zurück in die Geschichte gehen, dann müssen wir sehen, nicht nur der moderne Kapitalismus, sondern die Entwicklung von liberaler Demokratie war historisch begleitet von der Ausbeutung anderer Länder, von Sklavenhandel, von Versklavung von Menschen in den Amerikas. Und die englische Demokratie basiert genau darauf. Also die Auseinandersetzungen in England im 17. Jahrhundert basierten genau darauf, dass in den Amerikas, also dann später Nordamerika, Sklavengesellschaft eingeführt wurde auf Plantagen. Das ist der Ursprung nicht nur unseres westlichen Wohlstands, sondern auch unserer westlichen Demokratieformen.
Gerade auch im Hinblick auf die Entwicklung osteuropäischer Staaten nach dem Zusammenbruch des Kommunismus sieht der ukrainische Autor Anton Schekowzow eine gravierende Fehleinschätzung in Fukuyamas These vom Ende der Geschichte. Die Entfesselung der freien Märkte hätte mitnichten zu einer Stärkung demokratischer Kräfte geführt.
There was this dominant feeling, and actually I think that Francis Fukuyama also contributed to the domination of this feeling.
Es gab diese dominante Einschätzung. Und eigentlich glaube ich, dass Francis Fukuyama auch dazu beigetragen hat, dass freier Handel irgendwie zu Demokratie oder Liberalismus führen kann, wenn wir Handelsbeziehungen und Geschäftsbeziehungen aufbauen, beispielsweise mit dem postsowjetischen Russland und anderen postsowjetischen Ländern. Das war meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die der Westen gemacht hat.
That, in my opinion, was one of the biggest mistakes that the West has made.
Anton Schekowzow, Autor und Kenner der rechtsradikalen Szene in Russland und Westeuropa, hält es im Nachhinein für ein großes Versäumnis der internationalen Politik, zu wenig Augenmerk auf die Etablierung demokratischer Strukturen gelegt zu haben.
First, what was needed was to build a strong democratic political foundation.
Was wir zuallererst gebraucht hätten, wäre eine starke demokratische politische Basis gewesen. Erst auf dieser Grundlage hätte die Marktwirtschaft aufgebaut werden dürfen. Was in Russland, in Weißrussland passiert ist, in meinem eigenen Land, in der Ukraine, war, dass die Marktwirtschaft in einem postsowjetischen politischen Klima installiert wurde. Die Demokratie war jedoch zu schwach, um sich halten zu können.
Einer der nachhaltigsten Kritikpunkte an Fukuyamas Thesen ist heute jener, dass die freie Marktwirtschaft und der neoliberale Kapitalismus nicht zu einem Ausbau und einer positiven Entwicklung der Demokratien geführt hätten. Vielmehr sei es gerade in vielen Ländern Osteuropas zu einer Erosion der Demokratien durch Parteien des autoritären Rechtspopulismus gekommen. Die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer bestätigt diesen Befund.
Was wir aber gesehen haben, ist in der Tat, dass diese liberale Demokratie verknüpft mit einem neoliberalen Kapitalismus Autorität gebiert, autoritäre Systeme zur Welt bringt, ganz schnell in eine illiberale Demokratie kippen kann. Und das sehen wir an unterschiedlichen Orten der Welt. Also wir sehen das in Europa, wir haben es in den USA mit Trump erlebt, wir erleben es in Russland mit Putin, in Indien mit Modi, und ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, aber dass diese liberale Form von Demokratie aus sich heraus autoritäre Führungsfiguren, man kann vielleicht auch sogar sagen, ein autoritäres Begehren in der Bevölkerung entwickelt.
Auch der Historiker und Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, Philipp Theer, sieht den Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa und den USA eng mit der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich verbunden.
Es ist auf jeden Fall kein Zufall, dass 2015, 2016 all jene Demokratien im ehemaligen Ostblock, aber auch im Westen, vom Populisten erobert werden konnten, die zuvor eine sehr einseitige wirtschaftliche Entwicklung hatten, wo die Gesellschaft sozial immer mehr gespalten waren, also die auch sehr ungleich waren. Das begann 2015 in Polen, ja, wo also diese Kluft zwischen Reich und Arm, aber vor allem zwischen wohlhabenden Regionen und abgehängten Regionen sehr groß war. Der Abstand war weiterhin groß und war eine Steilvorlage für die PiS, also die jetzige Regierungspartei, einfach zu sagen, da hier sind die bösen urbanen Eliten, die beuten euch alle aus und wählt, also nicht illiberal, wie dann Orban gesagt hat, sondern wählt antiliberal. Und dann kam 2016, wo eben dann der Brexit kam, Trump.
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sieht heute indes den fortschreitenden politischen Aufstieg von Rechtspopulisten wie Donald Trump auch als große Gefahr für liberale Demokratien weltweit. In seinem jüngsten Buch Liberalism and its Discontents verwendet er durchaus den militärischen Begriff des Angriffs auf die demokratischen Institutionen durch Rechtspopulisten.
In den etablierten liberalen Demokratien sind es die liberalen Institutionen, die sofort angegriffen werden. Regierungschefs wie Ungarns Viktor Orban, der Pole Jaroslaw Kaczynski, der Brasilianer Jair Bolsonaro, der Türke Recep Tayyip Erdogan und der Amerikaner Donald Trump wurden zwar rechtmäßig gewählt, haben ihre Wahlmandate aber sofort genutzt, um liberale Institutionen anzugreifen. Dazu gehören Gerichte und Justiz, überparteiliche staatliche Institutionen, unabhängige Medien und andere Gremien, die die Exekutivgewalt im Rahmen eines Systems der gegenseitigen Kontrolle einschränken. Orbán war ziemlich erfolgreich darin, die Gerichte mit seinen Leuten zu besetzen und den Großteil der ungarischen Medien unter seine Kontrolle zu bringen.
Die liberale Demokratie und ihre Institutionen laufen heute jedoch nicht nur Gefahr, von innen ausgehöhlt zu werden, sondern sind auch massiven Angriffen von außen ausgesetzt. Der niederländische Investigativjournalist Huib Modderkolk hat sich intensiv mit den Angriffen auf demokratische Institutionen und deren Amtsträgern im Internet beschäftigt. Der digitale Weltkrieg, den keiner bemerkt, heißt sein 2020 auf Deutsch erschienenes Buch, in dem er darlegt, wie etwa russische Trollarmeen auf den amerikanischen Wahlkampf 2016 Einfluss zu nehmen versucht hatten.
In Russland hatten sie ihre Trollfabrik in St. Petersburg. Und wir wissen, dass dort ein paar hundert Leute arbeiteten und ständig versuchten, die Online-Debatten zu beeinflussen. Sie erstellten gefälschte Konten und hatten manchmal bis zu 70.000 Follower, zum Beispiel auf Twitter. Ein sehr berühmtes Beispiel ist der Account von Jenna Abrams. Sie erhielt Antworten von Leuten im Trump-Team, aber auch vom ehemaligen Botschafter der USA in Russland. Und sie wurde zitiert in vielen internationalen Medien wie Yahoo, wie CNN, wie BBC, wie Washington Post. Sie galt als Paradebeispiel der konservativen Wählerin und sie setzte beispielsweise Hasskommentare gegen Einwanderer ab und bekräftigte, sie würde Trump unterstützen. In Wirklichkeit existierte sie jedoch gar nicht. Sie war nur ein erfundenes Profil und auf diese Weise versuchten sie, die Wahlentscheidung zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen.
She was just a fake character and in that way they tried to flip the coin for Donald Trump.
Der niederländische Journalist Modderkolk zeigt in seinem Buch auf, wie weit der sogenannte Informationskrieg schon fortgeschritten ist. Francis Fukuyamas Vision vom Ende der Geschichte, in dem es keine kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen politischen Systemen mehr gäbe, erscheint vor diesem Hintergrund nur noch als naive Wunschvorstellung.
I think it's really important to distinguish about all the different means and possibilities.
Ich denke, es ist wirklich wichtig, zwischen all den verschiedenen Anwendungsbereichen und Möglichkeiten zu unterscheiden. Beim Informationskrieg in der Ukraine wird ersichtlich, dass jeder ukrainische Bürger daran teilnimmt, indem er postet, was die Russen ihnen antun. Andererseits zensiert zum Beispiel China die ukrainische Seite und begünstigt die russische Version der Geschichte. Auf diese Weise sind auch die Staaten an diesem Informationskrieg beteiligt. Weiters gibt es beispielsweise das russische Staatsfernsehen und russische staatliche Hacker fördern und verbreiten dieses Narrativ. Sie haben die Hacktivisten wie Anonymous oder die IT-Armee der Ukraine. Sie haben die Kreml-Gruppen wie die Ransomware-Gruppen, die die Schwachstellen in den westlichen Systemen ausnutzen und westliche Unternehmen ausspionieren.
You've got the criminal groups, like the ransomware groups, who were taking advantage of the weak spots in Western systems and exploiting Western companies.
Der massiven Beeinflussung durch russische und chinesische Cyberangriffe und Manipulationsversuche stehen auf der anderen Seite dieses digitalen Krieges die westlichen Geheimdienste und Trollarmeen gegenüber.
You've got the intelligence agencies who are spying.
Sie haben die Geheimdienste, die versuchen, andere Länder zu sabotieren und auf verschiedenen Ebenen zu beeinflussen. In dieser Schlacht, würde ich sagen, sind die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Neuseelands, Kanadas und Australiens die wichtigsten und fähigsten. Sie verfügen über großes Know-how und können im Grunde alles erreichen, was sie wollen.
Der digitale Einmarsch in die Ukraine hatte in diesem Sinne lange vor dem Territorialen am 24. Februar begonnen.
Another example is that the US Cyber Command was already in Ukraine in December.
Ein weiteres Beispiel ist, dass das US Cyberkommando bereits im Dezember 2021 in der Ukraine war um den Ukrainern beim Aufbau ihrer digitalen Verteidigung gegen russische Hacker zu helfen. Es gelang ihnen beispielsweise, einen Angriff auf das Eisenbahnsystem zu verhindern, indem sie rechtzeitig bemerkten, dass im Eisenbahnsystem Malware installiert wurde.
Für den niederländischen Investigativjournalisten Huib Modderkolk haben die Möglichkeiten der digitalen Kriegsführung im Falle von Russland zu einer Ausweitung expansiver Machtbestrebungen geführt.
Wenn wir über Russland vor 10 oder 15 Jahren sprechen, war Russland damals weder eine Militärmacht noch eine Wirtschaftsmacht. Ich denke, dass das Internet ihnen gewisse Möglichkeiten geboten hat, wieder eine Supermacht zu werden.
Spätestens der reale Krieg in der Ukraine scheint die Kritiker und Fukuyamas These vom Ende der Geschichte und dem Ende kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den Systemen endgültig bestätigt zu haben. Anhand der Debatten rund um Francis Fukuyama zeigt sich jedoch, dass die Auseinandersetzung zwischen politischen Systemen und die Attacken auf die liberalen Demokratien nicht erst mit dem Ukraine-Krieg aufgeflammt sind. Gerade in Russland und China fanden sich mit den Philosophen Alexander Dugin und Zhao Tingyang die erbittertsten Gegner Fukuyamas. Alexander Dugin ist ein russischer politischer Philosoph und Publizist. Er gilt Beobachtern als Neofaschist und Ideengeber der extremen bzw. neuen Rechten in Russland. Er pflegte jedoch auch intensive Kontakte zu rechtsextremen Parteien wie der AfD in Deutschland, der FPÖ oder der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die 2014 von einer russischen Bank sogar einen Kredit in Höhe von 9 Millionen Euro erhalten hatte. Dugin vertritt in seinen Werken immer wieder antiwestliche und antiliberale Positionen und propagiert das geopolitische Konzept eines Neo-Eurasismus auf der Basis eines großrussischen Reiches. In diesem Zusammenhang fantasierte der russische Publizist durchaus von einem Reich von Dublin bis Wladiwostok unter der Führung Russlands. Der deutsche Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte Andreas Umland hat sich mit dem Werk Alexander Dugins intensiv auseinandergesetzt.
Er sieht also die westliche Zivilisation im Niedergang, in ihrer Endphase und freut sich auf eine Neugeburt der Kultur, der Politik in der gesamten Welt im Grunde, die dann eben nach der Zerstörung der liberalen Zivilisation zum Aufstieg einer traditionalistischen eurasischen Zivilisation führen würde. Das ist vielleicht so seine Grundidee. Die hat jetzt nicht unmittelbare Deckungsgleichheit mit etwa dem deutschen Narzissmus, ist in ihrer Struktur aber sehr ähnlich etwa dem deutschen Faschismus und auch dem italienischen klassischen Faschismus, hat aber eben einige modernere sozusagen Ansätze und richtet sich zum Beispiel ganz zentral gegen die LGBT-Bewegung, also gegen die verschiedenen sexuellen Minderheiten und möchte eben sozusagen das traditionelle Geschlechterbild auch wiederherstellen.
Alexander Dugin hat in seinen Schriften des Öfteren auf die Thesen Francis Fukuyamas Bezug genommen, den er einen traditionsvergessenen Diesseitsaktivisten nannte. Die Stärkung von Minderheitenrechten in den liberalen Demokratien Europas führe dazu, dass aus Europa ein Gay-Europa werde, ein an seiner sittlichen Verworfenheit erstickender Kontinent unter dem Himmel aus Gendersternchen. Dugin bezeichnete Demokratie und Meinungsfreiheit denn auch als Leichentuch, das alles russisch Ursprüngliche ersticke. Der russische politische Philosoph beschwörte immer wieder ein wiedergeborenes Russland, das den Bürgern Sicherheit und Stabilität gewähre. Die Beschäftigung mit der Weltanschauung Alexander Dugins verleitete manche politische Kommentatoren zu der verkürzten Interpretation, der Philosoph sei das weltanschauliche Hirn Wladimir Putins. Grundlage dieser Annahme war etwa die Gründung der sogenannten Eurasischen Union, die auf Initiative von Wladimir Putin im Oktober 2011 zwischen Russland, Belarus und Kasachstan als neues Integrationsformat für den postsowjetischen Raum angekündigt worden war. Die Theologin und Spezialistin für Sozialethik Ingeborg Gerda Gabriel weist in diesem Zusammenhang auf die globale Renaissance nativistischer Geschichtsnarrative hin, die eine vermeintlich glorreiche, mythische Vergangenheit beschwören würden. Auch ein Essay von Wladimir Putin aus dem Jahr 2020 hätte an derartige mythische Überhöhungen der eigenen Vergangenheit angeknüpft.
Man sieht das ganz klar in dem doch hochinteressanten Essay von Wladimir Putin vom August 2020, wo er eben diese Idealisierung des mittelalterlichen Rus als Grundlage nimmt, dafür zu sagen, dass die Ukraine eben zu Russland gehört und kein eigenständiger Staat ist. Das ist eine nationalistische Argumentationsweise, die wir eigentlich schon im 19. Jahrhundert haben und die sich durchzieht. Und ich glaube, man kann sie gar nicht nur als einen Vorwand nehmen, sondern es handelt sich hier wirklich um die Vorstellung, dass eine Nation schon in ihrem Ursprung da war und heute sich daraus Rechte ableiten lassen. Also das ist sozusagen das Gegenstück zu einem liberalen Fortschrittsdenken, das gewissermaßen in die andere Richtung kippt und das sich aber nicht mehr verbindet mit den Vorstellungen der liberalen Moderne, das also dezidiert antimodern ist.
Im April 2022, unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, fantasierte auch der russische Ex-Ministerpräsident Dmitri Medvedev von einem Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok. Für manche Beobachter erschien dieser Ausspruch als eindeutiger Beleg für die ideologische Nähe zwischen dem Denken der russischen Staatsmacht und den Ansichten des politischen Philosophen Alexander Dugins. Die Beschäftigung mit Dugin zeigt, wie vehement Fukuyamas Konzept vom Siegeszug der liberalen Demokratie bekämpft wurde. Auch der chinesische Philosoph Zhao Tingyang gehört zu den wichtigsten Stimmen in China, die sich gegen Fukuyamas Konzept von der Alternativlosigkeit der liberalen Demokratie stemmten. Zhao Tingyang bezieht sich in seinen Schriften immer wieder auf Fukuyama, der, wie kaum ein anderer Wissenschaftler, den globalen Hegemonialanspruch der USA ausformuliert habe. In den Augen Chaos habe Fukuyama versucht, eine imperialistische Unterwerfungs- und Befreiungsgeschichte umzudichten. Er nennt Fukuyamas Vision vom Ende der Geschichte eine arrogante und naive Illusion. Es könne kein Ende der Geschichte geben, vielmehr das Ende der westlichen Moderne. Auch im Zentrum von Zhao Tingyangs Denken steht, wie bei Alexander Dugin, ein Rückgriff auf die Tradition. In diesem Fall geht es um die Neuinterpretation antiker Texte der Zhou-Dynastie aus der Zeit von 1046 bis 256 vor Christus. Im Zentrum jener Texte steht die Beschreibung des sogenannten Tianqia-Systems, was übersetzt so viel wie unter dem Himmel heißt. Gemeint ist damit das Ordnungsprinzip einer Idealgesellschaft. Der Religionswissenschaftler Franz Winter hat sich intensiv mit dem Gedankengebäude Zhao Tingyangs beschäftigt.
Da ist unter anderem eben die Idee, dass im Tianqia-System Fehlentwicklungen des Westens korrigiert würden. Und beim Westen ist das, was er vor allem herausstreicht, die Entstehung dieses Nationenbegriffs. Also da bezieht er sich meistens auf den Westfälischen Frieden und eben die Entstehung des Nationalbewusstseins bzw. der verschiedenen Nationalitäten, die er als eines der Hauptprobleme eigentlich der westlichen Entwicklung herauszeichnet, weil die einfach immer nur Kriege mit sich und Konflikte mit sich gebracht hätten. Und das führt dann aber schon noch weiter, also Nation und die Untereinheiten dann in weiterer Folge, nämlich das Individuum dann. Das ist dann etwas, was er als Spannung sieht und als Problem. Und dagegen stellt er dieses Tianxia-System, das er dann vor allem nicht mit dem Individuum verkoppelt, sondern mit dem, was in der deutschen Übersetzung als Sippe bezeichnet wird. Eigentlich ist im Chinesischen der Begriff Familie. Also in dem Sinne ist es sozusagen ein gewisses Weg von einer Fokussierung auf das einzelne Individuum.
Im Tianxia-System geht es laut dem Religionswissenschaftler Franz Winter vor allem darum, dass das Individuum die Aufgabe hat, sich in ein größeres Ganzes harmonisch einzufügen.
Es geht nicht darum, sozusagen als Einzelner sich zu verwirklichen, um das einmal plakativ zu formulieren, sondern es geht darum, seinen Platz zu finden in diesem gesamtgesellschaftlichen Gefüges. Die kleinste Einheit ist die Familie. Und dann gibt es halt die nächste Einheit, das ist dann irgendwo so was wie die Gemeinschaft, in der man lebt. Also das Dorf wäre das in den klassischen Texten. Und dann eben jeweils die übergeordneten Hierarchieeinheiten bis hinauf halt zum Apparat, der das Gesamt dieses Zientia kontrolliert bzw. regiert. Also in der Kaiserzeit wäre das natürlich dann der Kaiser gewesen dann. Also in dem Sinne haben wir eine Aufforderung zur Einordnung des eigenen Selbst oder des eigenen Individuums in einen größeren Kontext. Und das ist sozusagen der Kontrast, den er da ausspielt. Und das ist das, was er meint, im Westen halt genau im Gegenteil wäre, nämlich, dass dem Einzelnen, dem Individuum zu viel Platz zuerkannt wird und deshalb sich auch die Probleme ergeben. Also das würde dann mit Egoismus und ähnlichen Dingen verbunden sein. Und das sieht er halt im Tientia-System aufgehoben, in diesem idealen Gebilde.
Die antidemokratische Tendenz in den Texten des chinesischen Philosophen Zhao ist für Franz Winter offensichtlich.
Da wird nicht groß herumgefackelt, sondern im Gegenteil deutlich gemacht, Demokratie ist schlecht. Demokratie ist nichts, was irgendwie weiterbringt, weil es, und das ist so irgendwie durch die Texte durchschimmert, in einem zu großen Ausmaß nicht die besten Personen an die Spitze bringt. Also er spielt da natürlich auch mit den Fehlentwicklungen der Demokratie, die wir ja nicht leugnen können. Und da ist natürlich auch immer wieder klassisches Beispiel USA mit einem Wahlsystem, das sowas wie Trump zum Beispiel hervorbringen konnte. Und da ist es eben so, dass er dagegen setzt, und da wird es ein bisschen eigenartig, dass in diesem Tianxia-System etwas verwirklicht würde, was eben als Volkswillen, Minxin heißt es, oder Volksgeist auch ein bisschen mystisch raunend bezeichnet.
30 Jahre nach dem Erscheinen des Buches The End of History and the Last Man sprechen viele politische Beobachter heute vielmehr von einem Ende vom Ende der Geschichte beziehungsweise einem Neubeginn der Geschichte mit schwerwiegenden ideologischen und geopolitischen Umwälzungen. Von Fukuyamas Ende der Geschichte bleibt ein bitterer Nachgeschmack und der Vorwurf der Überheblichkeit des Westens, der im Zuge der Euphorie über die Attraktivität seines eigenen politischen Systems die Erosion der eigenen Demokratien übersehen habe. Der Historiker und Professor am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien, Philipp Theer, weist dabei zu Recht darauf hin, wie brüchig die demokratische Beteiligung bereits in den 1990er Jahren in den USA gewesen sei.
1990er USA, die Wahlbeteiligung war dort nie besonders hoch, aber dann ist sie ja weiter abgesunken im Laufe des Jahrzehnts, dann am Ende der Clinton-Ära unter 50%, was mit dem Wahlsieg von Bush ermöglicht hat. Das heißt, es haben sich mehr Menschen von der Demokratie abgewendet. Also man spricht sozusagen von einem Sieg der Demokratie und vielleicht hat auch das dazu beigetragen, eigentlich auch den Verfall der eigenen Demokratie teils zu übersehen und auf jeden Fall nicht genügend wahrzunehmen.
Der vermeintliche Siegeszug der liberalen Demokratien hat in den Augen vieler Experten und Expertinnen mitnichten stattgefunden. Stattdessen habe vor allem die materielle Frustration über die Verwerfungen des neoliberalen kapitalistischen Systems zu einem Niedergang der Demokratien und dem Aufstieg des Rechtspopulismus geführt. Die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer sieht denn auch eher die liberalen Demokratien an sich, an einem Endpunkt angelangt.
Wir sind schon lange an einem Punkt, wo wir sagen müssen, die liberale Demokratie bietet keine Möglichkeit, allen Menschen ein gutes Leben zu garantieren. Die liberale Demokratie baut darauf auf, Menschen auszuschließen, Menschen zu unterwerfen, zu unterdrücken. Und dann spreche ich nicht von Demokratie per se, sondern da würde ich schon sagen, also die Möglichkeit von Menschen, von Gruppen von Menschen, sich selber eine Ordnung zu geben, und das meint Demokratie im ursprünglichen Sinne, ist die einzige Möglichkeit für ein gutes Zusammenleben. Aber ich würde nach wie vor bezweifeln, dass die liberale Demokratie, die eben diese diesen Individualismus, die die Freiheit so sehr ins Zentrum rückt, ohne Freiheit in einem Kontext zu sehen, in Beziehungen zu sehen, im Zusammenhang zu sehen mit Gleichheit. Das geht nicht. So können wir das nicht schaffen. Und da meine ich, da ist Fukuyama blind.
Sieht man von den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine ab, die Fukuyamas These vom Ende der Geschichte gründlich widerlegen, sind liberale Demokratien vor allem im Hinblick auf die Klimakrise dem Vorwurf ausgesetzt, ihre Handlungsfähigkeit eingebüßt zu haben. Ulrich Brandt hat sich eingehend mit internationaler Ressourcen- und Umweltpolitik mit dem Schwerpunkt auf Lateinamerika beschäftigt. Die Klimakrise symbolisiert für den Politikwissenschaftler das drohende Ende der Menschheitsgeschichte schlechthin.
Was wir ja heute mit dem Ende der Geschichte sehen müssen, anerkennen müssen, die Geschichte kann ja wirklich ans Ende kommen. Die Menschheitsgeschichte kann ans Ende kommen, wenn wir an die Klimakrise denken. In ein paar Jahren können Kipppunkte erreicht sein. Wenn wir an einen Krieg denken, der sich zum Weltkrieg ausbreiten kann. Und diese Dimension des Ende der Geschichte, die ganz dramatisch ist, ja, und die auch sehr ungleich bearbeitet werden wird zwischen Nord und Süd und anderen, die will Fukuyama nicht denken. Aber da müssen wir irgendwie ansetzen, weil das ist natürlich die ganze Dramatik unserer Tage.
Wiewohl die Klimakrise langfristig eine enorme Herausforderung nicht nur für die liberalen Demokratien darstellt, erschüttert der Ukraine-Krieg Fukuyamas Hoffnung auf die Überlegenheit des demokratischen Modells an sich. Doch es wäre nicht Francis Fukuyama und sein bisweilen vielleicht naiver Glaube an die Überlegenheit liberaler Demokratien, wenn er nicht auch im Ukraine-Krieg ein Lebenszeichen der Freiheit erblicken würde. In einem nach Kriegsbeginn erschienenen Zeitungsartikel drückte der US-amerikanische Politikwissenschaftler seine Hoffnung aus, dass die müden Demokratien des Westens durch den mutigen Kampf der Ukrainer ihren eigenen liberalen Geist wiederentdecken würden.
Eine russische Niederlage wird eine Wiedergeburt der Freiheit ermöglichen und sie wird den Blues vom Niedergang der globalen Demokratie vertreiben. Der Geist von 1989 wird weiterleben, dank den mutigen Ukrainern.
Die Theologin Ingeborg Gerda Gabriel sieht im gegenwärtigen schwindenden Glauben an demokratische Errungenschaften die große Gefahr, in eine apokalyptische Untergangsstimmung zu verfallen. Die Spezialistin für Sozialethik erinnert sich an die euphorische und optimistische Stimmung der frühen 90er Jahre, die auch aus Fukuyamas Buch herauszulesen sei. Ohne diesen optimistischen Glauben an die Werte der Demokratie werde sich die derzeit vorherrschende Untergangsstimmung kaum überwinden lassen.
So wie damals die Euphorie war und die Atmosphäre war, hat man eine gewisse Hoffnung gehabt, dass jetzt die große Weltrepublik kommt. Weil diese Zukunftsvisionen schon großartig waren. Sie prägen ja immer noch unser Denken und sollen es auch weiterhin prägen. Denn wir wollen ja nicht in eine Verfallstheorie heute kippen. Und diese Gefahr ist, glaube ich, realistisch, dass wir zu einer apokalyptischen Weltsicht kommen, nachdem unser übergroßer Optimismus zu viele Dellen erhalten hat.
Sie hörten das Ende vom Ende der Geschichte. 30 Jahre nach Francis Fukuyamas Vision. Eine Sendung von Johannes Gehlich. Gesprochen haben Raphael Schuchter und der Autor. Die Zitate aus Francis Fukuyamas Buch »The End of History and the Last Man« wurden der 2006 erschienenen Taschenbuchausgabe des Free Press Verlags Simon & Schuster. Das Zitat aus »Liberalism« and its Discontents, der 2022 erschienenen Ausgabe bei Profile Books London entnommen und von Johannes Gehlich ins Deutsche übertragen. Nächsten Mittwoch gestaltet Daphne Ruby ein Salzburger Nachtstudio zum Thema Zensur. Wie viel Meinungsfreiheit verträgt eine Demokratie?